Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns. Herzlich willkommen zurück, 40 und fabelhaft, diese Woche aus meiner absoluten Lieblingsstadt. Ich bin nämlich in Rom. Wir sind gestern gelandet und ich wollte den Podcast eigentlich noch in Berlin aufnehmen. Aber wie das liebe Leben so spielt, war das nicht ganz so machbar. Deswegen darf ich jetzt hier sitzen in meinem Berliner Zweitzuhause, was ich auf Miete ab und an zur Verfügung habe. Und deswegen lernt ihr jetzt mal mein römisches Zuhause kennen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht aus meiner Vergangenheit. Ihr habt den Titel gesehen, Zucker und das Süße loslassen. Und da gibt's eine Riesenstory dazu. Und die erzähle ich euch nicht, weil mir langweilig ist, sondern weil ich glaube, dass man über dieses Thema Zuckerkonsum ein bisschen besser aufklären darf. Und zwar nicht mit Theorie, denn in der Theorie wissen wir alle, dass es ungesund ist, sondern mit Symptomen, die da so kommen und mit den Heimlichkeiten, wie der Zucker auf leisen Pfoten angeschlichen kommt und sich irgendwo bei euch im Leben einnistet und für Schwierigkeiten sorgt. Und wenn wir über diese Symptome nicht sprechen, dann ist es manchmal auch super schwierig, überhaupt zu erkennen, dass es ein Thema gibt. Und weil dieses Thema mir so wichtig ist, dass ich ganz sicher ja nichts vergesse, habe ich heute meine liebe Freundin dabei, Antje, die heute das Ganze ein wenig im Interviewsystem machen wird, damit mein Urlaubsgedächtnis heute trotzdem noch mitmacht. Sie ist verkabelt und heute also auf jeden Fall mal zu zweit, worüber ich mich mega freue, weil sonst quatsche ich ja immer alleine. Und es tut mir wahnsinnig leid, leider sind wir wirklich mitten in Rom, Campo Marzio. Es ist ein Heidentumult draußen, weil wir direkt neben dem Parlament wohnen und dementsprechend könnte es sein, dass es Hintergrundgeräusche gibt. Aber ihr verzeiht uns das. Dafür liefern wir heute ganz viele spannende Informationen.
Also es geht ja um Zucker. Wie bist du das erste Mal mit dem Thema Zucker in Berührung gekommen?
Also grundsätzlich war mein Wissensstand, der Zucker ist nicht so gesund, sollte man mal lassen. Das ist so, damit habe ich dann aber auch schon die ersten 37 Jahre meines Lebens erklärt. Ja, also mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Aber in dem Moment, wo ich schwanger geworden bin, hat sich mein Essverhalten komplett verändert und ist ganz viel Neues passiert, was mich auch wirklich vor Herausforderungen gestellt hat. Denn ich habe gerade so, was meine Ernährung anbelangt, ich war jetzt nie so die super krass Disziplinierte, die mit links irgendeine Diät gehalten hat. Also ich bin grundsätzlich gefühlt immer irgendwie 5 Kilo über meinem Traumgewicht. Damit lebe ich aber wunderbar. Ich bin keine Miss Grenzpatrouille oder bin der Meinung, ich muss jetzt hier irgendwo mit dem Finger rumlaufen und sagen, du musst jetzt aber noch so. Also klar, meckere ich dann schon auch mal irgendwie, wenn ich merke, so jetzt passt die Hose gar nicht mehr. Aber ich bin kein Mensch, der sich jetzt durch irgendwelche monatelangen Diäten kasteit. Genau, also gestartet bin ich in der Schwangerschaft und es geht hier gar nicht primär um Schwangerschaft, sondern es geht wirklich um Ernährung und um das Thema Zucker. Also ich bin gestartet in die Schwangerschaft und hatte eine unfassbare Lust auf Fleisch und Milch. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich damals vegan gelebt habe. Also ich habe weder tierische Produkte, also auch keine Milch, kein Fleisch, kein gar nichts konsumiert. Bin in die Schwangerschaft gestartet und ich habe den ganzen Tag nur noch an Fleisch, also richtig auch so Gulasch, also so, was für mich wirklich niemals machbar war. Gulasch und gläserweise Milch.
Und dem hast du nachgegeben?
Habe ich voll nachgegeben. So, weil ich dachte, ich habe jetzt dieses Würmchen in meinem Bauch, wenn irgendwo plötzlich ausgerechnet bei mir, super militante Veganerin irgendwie damals, wenn ich jetzt ausgerechnet ich anfange, Fleisch essen zu wollen, dann wird es ja wohl einen Grund für haben. Dann habe ich vielleicht so ein kleines Löwenmädchen, ne, die sollte ja im August geboren werden, also ist ein Löwe. Da dachte ich mir, gut, dann wird der Löwe in ihr im Hunger haben. Und das habe ich dann gemacht, die ersten 3 Monate lang. Und ich hatte nur Lust auf Gemüse und Fleisch und Milch und mehr nicht. Und ich bin so rumgelaufen, so, yeah, keine Schwangerschaftsgelüste und alle so, das kommt noch. Nein, das kommt gar nicht. Weil ich so davon ausgegangen bin, dass das jetzt die ganze Schwangerschaft über so läuft. Und ich war damit so, cool, Haken setzen, brauche ich mich nicht drum kümmern. Und schlagartig nach dem 3. Monat kamen die Gelüste. Und zwar Süßigkeiten in Hülle und Fülle. Und also, was heißt Süßigkeiten? Es sind nicht Süßigkeiten gewesen, es war Ice Cream. Gelato. Gelato hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe einfach auch locker die Woche mal so 500 Gramm Ben & Jerry's Dinger weggehauen. So wirklich schön abends auf dem Sofa so.
Also wirklich
nachgegangen. Ich gönn mir. Ja. Aber auch mit diesem Gedanken, Naja, wenn ich Lust habe drauf, ne? Vielleicht ist das Baby hat Lust auf Eiscreme, so. Weil davor war es ja so, wenn ich schon Fleisch essen möchte, dann gibt's einen Grund dafür. Also dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt Lust auf Zucker habe, dann gibt's einen Grund dafür. Das habe ich dann durchgezogen, mehr oder weniger bis zum 6. Monat. Und nichts hat in meinem Leben je besser geschmeckt als in der Schwangerschaft. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, es hat alles, was eh schon geschmeckt hat, war bombastisch, so. Und dann hat's mich, erwischt beim Arzt. Das ist dieser Standardzuckertest, den man machen muss. Und da hat sie gesehen, geht gar nicht. Und war dann schon der Meinung, Schwangerschaftsdiabetes. Müssen wir was machen. Und ich war noch nie jemand, der auch nur im Ansatz gerne Medikamente genommen hat. Also kam das für mich überhaupt nicht in Frage, Medikamente zu nehmen oder so. Und sie hat dann gesagt, na gut, dann gibt's eben nur eins. Und das ist...
Vollkommener Verzicht?
Vollkommener Verzicht, ja.
Wie hast du das geschafft? Hast du das durchgezogen?
Ich habe vom Moment an angefangen, mich ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, was esse ich denn da? Und jetzt wissen wir natürlich alle, wo Zucker drin ist. Ja, wenn wir dann ein Löffelchen in den Kaffee reinschmeißen, wissen wir, dass da Zucker drin ist. Aber damit ist es eben nicht getan. Weil wir leben nun mal in einer Welt, wo es total normal ist, dass man in einer stinklangweiligen Tomatensoße 12 Gramm Zucker auf 100 Gramm findet. Und das wusste ich aber alles nicht und habe dann angefangen zu recherchieren. Habe gesagt, okay, ich habe hier 728 verschiedene Tomatensoßensorten. Ja, dann suche ich mir halt die aus, die irgendwo unterhalb von 5 Gramm liegt oder so. Und ich habe natürlich auch regelmäßig dann den Finger gestochen, habe das Blut immer wieder kontrolliert und zwar wirklich über die Zeiten hinweg. Also ich war praktisch den ganzen Tag damit beschäftigt zu gucken, was passiert da jetzt in meinem Körper, wenn ich das und das und das esse. Und da war relativ schnell klar, was geht und was nicht geht.
Und da beim Trial and Error hast du da schon auf Zucker verzichtet oder hast du das noch probiert?
Nee, also Zucker war vom ersten Tag an, vom ersten Moment an direkt alles weg. Also ich habe Aprikosenmarmelade war so ein Ding, sofort weg. Tomatensauce, weil ich das auch oft gegessen habe, sofort weg. Natürlich habe ich dann relativ zügig gemerkt, huch, Pasta ist auch Zucker. Ja, Kohlenhydrate wandeln sich zu Zucker um. Das habe ich dann natürlich irgendwann auch gecheckt, weil irgendwann fängst du an, Bücher zu lesen, dich zu informieren, gehst du online und so. Und da gab es so ein paar Dinge, die ich natürlich vom Moment an nicht mehr gemacht habe. Ja, also zum Beispiel auch, ich habe so ab und zu, weil ich kein Koffein, also ich habe gar kein Koffein zu mir genommen. Und ich hatte aber so Lust auf Cola und dann gibt's so Kinder-Cola ohne Koffein. Oh, fand ich natürlich mega geil, ne? Da war aber irgendwie, keine Ahnung, 50 Gramm Zucker drin oder so, das weiß ich gar nicht. Musste ich mir natürlich auch verkneifen. Und das habe ich aber einfach, das war einfach wie so ein Riegel schieben. Bin nach Hause gekommen, habe gesagt, ab jetzt ist Zucker vorbei. Und es hat sofort funktioniert.
Aber war das reine Disziplin? Also wo kam das her? Wie hast du das geschafft? Was hat dich dazu angetrieben?
Ich bin kein gut disziplinierter Mensch. Also ich bin kein Freund von Disziplin, weil Disziplin implementiert immer irgendwie so, man muss etwas tun, man muss sich zu etwas zwingen, damit es dann funktioniert. Und das bin ich einfach nicht, war ich noch nie. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass in dieser Schwangerschaft eine so unglaublich, ich war schon immer ein sehr fürsorglicher Mensch, und auch ein sehr mütterlicher Mensch. Ich hatte, bevor ich meine Tochter hatte, ja 12 Jahre lang 3 Hunde. Das heißt, immer sehr bekümmert darum, dass es den anderen gut geht. Und in der Schwangerschaft ist das aber natürlich noch mal viel, viel intensiver geworden. Und von der ersten Sekunde an, wo ich wusste, dass ich ein Baby im Bauch habe, war für mich klar, das hier ist jetzt der Brutkasten. Und der Brutkasten braucht ein Notstromaggregat, braucht ne, so Pflege, damit das hier funktioniert. Also ich habe mich sehr schnell darum gekümmert, dass da dem Baby nichts im Wege steht. Und durch diese Fürsorge, die ich da plötzlich empfunden habe für dieses Kind, diese unendliche Liebe für dieses ungeborene Kind, hat es null damit zu tun, dass ich mich disziplinieren musste, keinen Zucker zu essen, sondern es war für mein Kind. Also das war ein wunderschönes Training. Darauf gehen wir dann nachher nochmal ein, weil jetzt Jahre später dieses Thema ja immer noch präsent ist. Aber dieses zweimonatige Training in der Schwangerschaft, für mich selber Verantwortung zu übernehmen, damit dieses Kind gesund bleibt, damit es nicht zu einer Diabetes kommt, das war wie einfach. Ich meine, du hast auch ein Kind. Wenn wir heute wüssten, dass wir etwas tun, was unserem Kind schaden könnte, das würden wir nie machen. So, und genau das war halt so in der Schwangerschaft. Und da steht, meine Gelüste stehen dem Zucker gar nicht mehr, also es steht dann halt nicht mehr in Relevanz.
Und wie schnell hast du gemerkt, dass sich etwas verbessert? Also Bist du dann zum Arzt gegangen und hast gesehen, okay, jetzt verbessert es sich, oder hat sich auch körperlich was verbessert während der Schwangerschaft schon?
Also ich habe 2 Monate lang in der Schwangerschaft gar keinen Zucker mehr konsumiert, musste dann zum Kontrolltest und der war dann wieder gut. Wo wir dann dachten so, jo, geschafft, ist weg. Und dann war es auch weg. So, ich habe dann natürlich auch wieder ein bisschen was Süßes gegessen und so. Klar, das ist der Bauch. Muss man auch sagen, ja, es ist einfach so. Ich habe 25 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Jetzt bin ich 1,60. Das war sehr, sehr konzentriert, so hier. Und ich habe, nachdem ich wusste, dass wieder alles in Ordnung ist, natürlich nicht wieder volle Möhre angefangen, klar. Aber ich war trotzdem sehr bewusst, was ich da tue. So, dann kam das Kind. Für mich war die Sache damit abgeschlossen. Ich musste dann noch nach der Schwangerschaft zum Kontrolltermin zu einer Diabetologin gehen. Und die hat dann gesagt, sie müssen sich bewusst sein, dass 50% der Frauen, die in der Schwangerschaft eine Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, dass die auch dauerhaft Diabetes bekommen können. Fand ich irgendwie nicht so geil, als sie das gesagt hat. Aber ich dachte mir, gut, dann bin ich halt eben die 50%, die keine Diabetes bekommt. Damit war das Thema für mich abgehakt und tschüss. So. Jetzt habe ich ja eine sehr schwierige Geburt gehabt, erzähle ich irgendwann ein anderes Mal. Und ich dachte, musst du dir mal vorstellen, also 25 Kilo Übergewicht, alle haben gesagt, weißt du, nach der Geburt, da geht einfach so das Wasser ab und dann hast du deine alte Figur wieder. Ich dachte mir so, genau so finde ich das super. Meine Jeans genommen, Größe 36, bin damit ins Krankenhaus und dachte mir so, wenn ich da mit meiner Tochter nach Hause gehe, dann passe ich da wieder rein. Aber weil diese Schwangerschaft und beziehungsweise diese Geburt so schwer war, bin ich danach noch mehr mit Wasser vollgelaufen und ich sah aus wie ein Michelin-Männchen. Also ich hatte so einen Hals, so, und es war halt auch nicht mehr, also ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt. Ne? So, dann kommen noch die Kaiserschnittschmerzen dazu, der ganze Tralala, was danach kam. Auf jeden Fall habe ich mich jeden Tag gewundert, wie kann es denn jetzt eigentlich sein, dass ich nicht abnehme? Warum geht es nicht weg? Und ich habe mich natürlich viel bewegt. Ich war den ganzen Tag mit meiner Tochter am Spazieren und unterwegs und so. Also es hat sich einfach gar nicht bewegt. Außer, dass mein Zyklus immer komplizierter wurde. Also der hat dann, irgendwann ist der mal gestartet, wieder so, keine Ahnung, bei 6, 7, 28 Tagen. Und von Monat zu Monat ist der runtergegangen. Bis der irgendwann sich bei 24 Tagen eingependelt hat. Was ja super kurzer Zyklus ist. Und ich hatte halt nie Stress mit meinem Zyklus. Ich habe immer eine easy Menstruation gehabt. Und klar, am ersten Tag so ein bisschen. Aber ansonsten war da gar nichts. Ja, also ich wusste immer, dass sie kommt. Aber ich habe jetzt nicht schon Tage zuvor gemerkt, so, oh, Depression stellt sich ein. Ich kriege jetzt meine Tage. Das war halt nicht so. Aber dann ist genau das passiert, dass dieser Zyklus immer auffälliger wurde. Jetzt bin ich Gott sei Dank ein sehr reflektierter Mensch. Das heißt, ich habe mich irgendwann gefragt, Himmel, Herrgott, wie kann es denn sein, dass ich immer so ungefähr so 5 Tage vor der Periode der Meinung bin, ich könnte mich am nächsten Baum hängen? Weil ich so graue Wolken über mir hatte. Wirklich schwere Gedanken. Ja, also Zweifel und Ängste haben sich da eingestellt. Und ich bin als Mama nie, also ich, klar bin ich ängstlich so, aber ich habe jetzt nie so Horrorszenarien in meinem Kopf ausgemalt. Und auf einmal kamen so Horrorszenarien. Dachte ich mir so, okay, ist vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, so nach der Geburt. Aber das war eigentlich schon Monate nach der Geburt so. Ich glaube, das habe ich noch so hingenommen. So diese ganzen seelischen Themen, die da kamen. Das war so hinnehmbar. Aber was mir dann richtig hart auf den Senkel gegangen ist, das war halt die Zunahme. Ich habe in den 8 bis 5 Tagen, also so in diesem, ich sag's mal so, in diesem PMS-Zeitraum, ne? Also wenn man so dieses prämenstruelle Syndrom hat, in dieser Zeit habe ich teilweise bis zu 4, 5 Kilo zugenommen an Wasser. Und am ersten Periodentag ist das Wasser wieder abgegangen. Das heißt, ich war aufgeschwemmt, alles immer so hier um den Bauch und um die Hüfte rum, habe nicht mehr in meine Kleider gepasst. Das heißt, ich hatte grundsätzlich 2 Kleidergrößen pro Monat. Ich habe um meinen Eisprung herum hatte ich Größe 36, manchmal 38. Und safe vor meiner Periode mussten die Hosen mit 40 rausgenommen werden, weil es nicht mehr gepasst hat. Und das hat mich fertig gemacht. So, was macht man, wenn es einem scheiße geht? Dann gehst du erstmal zum Arzt. So. War ich bei der Endokrinologin. Die hat dann ein großes Hormonbild gemacht, ist dann mit dem Rotstift zurückgekommen, hat gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und dann habe ich gesehen, dass ein männliches Hormon, das nennt sich Androstendion, ganz leicht erhöht war. Da hat sie gesagt, ist aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum ist das denn so? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ist nicht schlimm. Aber die anderen Hormone stimmen nicht. Und deswegen verschreibe ich Ihnen jetzt Progesteron. und sie kriegen Östradiol und Östrogen müssen wir auch noch gucken. Denn sie sind jetzt kurz vor der Menopause. Er sagt, entschuldigen Sie mal, ich bin 38. Ja, das kann manchmal passieren. Und das war für mich so schwierig, denn die hat mich gefühlt ungefähr eine Viertelstunde gesehen, hat dann ein paar Bluttests mit mir gemacht und anhand von diesen Zahlen war sie der Meinung, ich bin in der Menopause. Man hat nie gecheckt, warum dieses männliche Hormon erhöht war. Es hat sich keiner drum gekümmert. Und die Lieblingsaussage der Ärzte ist ja sowieso, es ist Stress. Sie sind ja jetzt frisch Mutter geworden, wissen Sie, das ist Stress. Okay, Stress. Da bin ich nach Hause und dann habe ich ein Jahr lang, September 21 bis September 22, ein Jahr lang komplett Hormone geballert, aber volle Möhre.
Wie hat sich das ausgewirkt auf dich und deinen Körper?
Also, um es mal direkt in den Vergleich zu setzen. Vorher ein 24-Tages-Zyklus, sofort bei 33 Tagen. Ja, also der Zyklus hat sich erstmal direkt um 9 Tage verlängert. Nur die Symptome sind komplett gleich geblieben. Mit dem Unterschied, dass ich nicht nur 5 Tage oder 6 oder 7 Tage dieses PMS hatte, sondern einfach doppelt so viel. Weil das PMS hat sich genauso eingestellt am 16., 17. Tag, ist dann aber einfach, hat angedauert bis zum 33. Tag. Also eigentlich hat sich gar nichts verändert. Ja, auch meine Wasseransammlungen haben sich nicht verändert, gar nichts. Aber ich war irgendwie so gebrainwashed. Du bist jetzt in so einer Prämenopause und du musst das jetzt machen, weil das ist jetzt einfach so. Frauen müssen Hormone nehmen, wenn sie in der Prämenopause sind. So, damit habe ich das abgespeichert und das war für mich dann auch so okay. Ich war nie krank, obwohl ich auch, wo ich Lehrerin war und wo man den ganzen Tag um diese kleinen Virenschleudern rum ist, ich war nie krank. Ich habe im September mit den Hormonen angefangen und hatte im November alle möglichen Formen der Influenza. Also von Schweinegrippe bis über das andere mit dem Krönchen und so. Und schwere Magen-Darm-Grippen. Und zwar immer so eskalativ, dass immer wirklich, also zweimal Magen-Darm-Grippe ging nicht ohne Notarzt. Ich habe dann so einen privaten Notarzt da gehabt, der mir dreimal am Tag eine Infusion legen musste, weil einfach nichts mehr ging. Dasselbe in Grün mit der Influenza. Immer so schwere Nebenhöhleninfekte gehabt, dass ich Antibiotika nehmen musste. In einem Jahr 6-mal. Und dann habe ich das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich bei einer integrativen Ärztin war, die meine Nebenhöhlen getestet hat. Also ne, die geguckt hat, warum das hier permanent so eskaliert. Und dann hat die angefangen, sie gesagt, ich will mal dein Big Picture hören. Erzähl mir mal, was du machst, woher du kommst, was ist so deine Medizinalgeschichte über die letzten Jahre. Und dann habe ich ihr so beiläufig erzählt von meinem fetten Hormoncocktail. Und hat sie gesagt, stopp, und jetzt ist alles klar. Und sie hat mir gesagt, es passiert dir ganz häufig, dass sie Frauen bei sich hat, die auch in der Menopause sind, auch diese Progesteron-Gels und so bekommen. Und halt aber aufgrund dieser starken Hormoneinflüsse von außen, dass die permanent ganz schwere Nebenhöhleninfekte haben. Das war für mich natürlich, also ich habe mich an jedem Strohhalm festgehalten. Ja, jeder, der mir irgendwas erzählt hat, habe ich mich sofort irgendwie eingelesen und versucht herauszufinden, was ich machen kann, dass sich mein Leben irgendwie verbessert. Weil die Lebensqualität, das ist nicht ohne. Ja? Also klar gab es tolle Momente über den Monat verteilt, aber diese Zeit vor der Periode, die war einfach wirklich nicht schön. Und dann hat sie mir gesagt, setz ab. Setz einfach mal ab. So, und dann, weil ich auch nicht, also ich habe das halt auch nicht mehr ausgehalten mit diesen Grippen, habe ich abgesetzt. Und ich bin so in so einen Machermodus gekommen. Jetzt bin ich von Natur aus eher so eine Macherin. Ich bin in so einen Machermodus gekommen und habe mir alles, was das Internet hergegeben hat, an Studien gezogen. Habe überall angefangen zu lesen, zu den einzelnen Hormonen mir Sachen rausgezogen. Gar nicht jetzt in Bezug, oh, das sind meine Symptome, was könnte es sein, weil es im Prinzip immer irgendetwas ganz Schlimmes. Sondern ich habe wirklich angefangen, mich mit jedem einzelnen Hormon auseinanderzusetzen. Und als ich mich über das Hormon Androstendion belesen habe, habe ich eine Studie gefunden, die darauf hingedeutet hat, dass das zusammenhängen kann mit einer Insulinresistenz. Mit dieser Studie bin ich dann nochmal zu einem neuen Endokrinologen gegangen und habe gesagt, und ich will jetzt, dass ihr einmal alle Zuckerwerte messt. Und zwar nicht nur diesen Band, also gibt's, ich bin ja kein Arzt, ich kenne mich damit ja nicht aus. Aber ich habe gesagt, ich will ein vollumfängliches Zuckerbild haben. Und dann haben wir es gesehen.
Also dann war auch klar, dass konnte man sagen, dass du Zucker hast? Oder waren einfach die Werte in diese Richtung, du hast Zucker?
Also ich habe keine Diabetes, aber ich habe eine Insulinresistenz.
Mhm.
Und man hat halt gesehen, und das ist genau das, was auch in der Studie stand, ne, um das einfach mal ganz einfach runterzubrechen. Insulinresistenz, weil der Insulinpegel nicht funktioniert, wird Androstendion, also dieses männliche Hormon, ausgeschüttet in den Eierstöcken, so wie ich das in Erinnerung habe. Und dieses kleine, winzig kleine männliche Hormon bringt alles andere völlig durch den Wind. So, und dieses durch den Wind bringen, durch den Zucker, also mein Zuckerkonsum hat dafür gesorgt, dass mein Insulin, mein Hormonhaushalt durcheinander geraten ist. Ist das alles passiert mit diesem prämenstruellen Syndrom, mit meinen Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme, das Gewicht nicht mehr verlieren, dieser ganze Brain Fog, der Juckreiz zum Beispiel auf der Haut. Ich habe immer so einen lästigen Juckreiz gehabt. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, dann machen wir jetzt mal Medikamente. Und ich sagte, gute Idee, machen wir aber nicht. Ich mache wieder so, wie ich es gelernt habe, nämlich einfach den Zucker weglassen. Und dann gucke ich mal, was passiert. So, jetzt habe ich keine Lust mehr gehabt, weil für mich ist Spritzen und Nadeln und so schwierig. Und dann habe ich mir so einen Knopf geholt, so einen Diabetesknopf. Kann man super einfach bestellen, kostet auch nicht viel Geld. Habe ich mir hier rangepinnt. Du hast eine App auf deinem Handy, wo dauerhaft die Blutwerte sichtbar sind, wie dein Zuckerspiegel gerade ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt rausfinden, was darf ich denn wirklich und was darf ich nicht. Und zwar so, dass ich habe ja auch keine Lust, diesen Knopf immer dran zu haben, aber wie so eine Testphase, du hast vorhin gesagt, Try and Error, wie in so einer Try and Error Phase zu sagen, für meinen Körper, nicht für das, was die Schulmedizin oder Professor Dr. so und so sagt, sondern was mag mein Körper, womit kommt er klar und womit kommt er nicht klar. Und dann habe ich diesen Knopf an meinen Arm ran gemacht und habe 2 Wochen lang wirklich Testphase betrieben. Ich habe alles gefuttert, wonach mir lustig war, was ich so gerne esse, was zu meinen alltäglichen Nahrungsmitteln gehört. Und habe dann für mich gesehen, ah super, Salzkartoffeln im Wasser gekocht, gar kein Stress. Pommes, Kartoffelbrei, Katastrophe. Datteln, höchster Wert aller Zeiten. Datteln gehen gar nicht bei mir. Hafer geht gar nicht, Hafermilch geht gar nicht. Buchweizen zum Beispiel ist super. Reis geht auch gar nicht. Und so habe ich mir meine ganz eigene Nahrungsliste zurechtgezimmert, wo ich genau wusste, wenn ich das esse oder auch das in Kombination esse, dann geht's meinem Zuckerspiegel gut.
Du hast es auf dem Bildschirm gesehen, aber was ist mit deinem Körper, was ist mit dir passiert? Hast du es gemerkt?
Also, was ich sofort gemerkt habe, ist, wenn ich zum Beispiel Reis essen würde, dann kriege ich mega Herzklopfen. So klassisch jetzt mal so als Beispiel, wie das funktioniert. Ich würde jetzt, sagen wir mal, um 11:30 einen Teller Reis essen. Dann habe ich spätestens eine Viertelstunde später Herzklopfen ohne Ende. Und mir wird dann auch so ein bisschen blöd irgendwie gefühlt. Und ungefähr 2 Stunden später bin ich derartig müde und erschöpft, dass ich mich hinlegen müsste. Also das ist so der klassische Ablauf. Meistens, wenn ich dann aufstehe vom Schlafen, dann hätte ich so ein Zuckertief und würde anfangen zu zittern. So, das ist so der klassische Ablauf. Jetzt achte ich natürlich darauf, dass wenn ich Kohlenhydrate esse, dass die irgendwie verpackt sind, ne? In Eiweiß verpackt sind, weil der Körper kann wunderbar mit Eiweiß umgehen, kann wunderbar mit Gemüse umgehen. Nur nicht mit Kohlenhydraten auf rohem Magen zum Beispiel. Auf rohem Magen ist schön. Auf leerem Magen. Und da ich das dann nicht mehr gemacht habe, sondern wirklich ganz bewusst gewisse Nahrungsabfolgen eingehalten habe, habe ich zum Beispiel sofort gemerkt, dass ich kein Bedürfnis mehr nach Mittagsschlaf hatte.
Kannst du mal ein Beispiel nennen nach so einer Nahrungsabfolge, für so eine Nahrungsabfolge?
Also ich achte zum Beispiel immer drauf, dass ich mache das am liebsten wie die Italiener, vor dem Essen Gemüse, ein Teller Brokkoli, irgendwas Gemüsiges, ja, einfach etwas, was sozusagen die Basis schafft. Dann kommt Protein drauf. Also ich esse zum Beispiel auch wieder Fleisch, weil es mir einfach viel, viel besser geht. Wenn ich Fleisch esse, natürlich alles in kleinen Mengen, aber trotzdem. Das heißt, immer eine Portion Eiweiß drauf. Das können auch einfach nur Kichererbsen sein oder ein Ei oder ein bisschen Käse oder so. Und dann mag es auf jeden Fall ein bisschen Kohlenhydrat leiden. Dann kann ich mal so 2, 3 Salzkartoffeln dazu packen oder so. Das geht gut. Wie gesagt, Buchweizen. Ich liebe Buchweizen über alles. Das ist mein absolutes Lieblings-Alltagsnahrungsmittel sozusagen. Dann passiert mit dem Zuckerspiegel nicht viel. Also klar, der geht hoch. Der muss ja auch hochgehen. Das ist auch alles gut. Aber der eskaliert dann halt nicht, ne? Weil das Hochgehen vom Zuckerspiegel bedeutet, nachher in die Unterzuckerung zu fallen. Und das ist das, was blöde ist. Und immer dann, wenn das Insulin sozusagen ausschießt oder beziehungsweise der Insulinspiegel ausschießt, immer dann ist der Körper auch blockiert in diesem Prozess. Also immer dann kann er auch zum Beispiel kein Fett verbrennen. Das heißt, ich verpacke das Ganze immer irgendwie. Einfach so, dass es für mich stimmt. Und zwar nicht nach Lehrbuch, sondern so, wie ich es über die 2 Wochen gesehen habe, wie es bei mir funktioniert. Ja, es gibt andere Leute, die kommen super klar mit Hafer. Ich komme nicht klar mit Hafer zum Beispiel. Obwohl man ja überall erzählt, man kann Hafer essen, auch wenn man Diabetes hat. Es geht bei mir einfach nicht. So. Und das meinte ich vorhin mit Try and Error. Wir müssen eine Option finden, wie wir erstmal verstehen, wie unser Körper tickt. Und zwar nicht so, wie es irgendein Arzt sagt oder so, sondern im Selbstversuchsmodus. Und das hat super viel direkt schon vom ersten Tag an gemacht, ne? Also das, was am meisten spürbar war, ist nicht mehr schlafen zu müssen, durch meinen Tag zu kommen. Teilweise wirklich das erste, ich hatte so einen Aha-Moment, meine Tochter ins Bett gebracht, die hat geschlafen und ich sitze dann in der Küche und denke mir so, krass, eigentlich wäre ich mit eingeschlafen und jetzt bin ich irgendwie noch fit und will noch was machen. Und in dem Moment ist mir in den Sinn gekommen, du hast gar nicht geschlafen heute. Wie hast du das denn jetzt über den Tag geschafft? Weil ich diese zuckerhaltigen Nahrungsmittel, also klar Süßigkeiten, das ist schon mal per se klar, aber auch Kohlenhydrate, die sich zu Zucker umwandeln, weil ich auch das einfach gut weggelassen habe. Um die Langzeitkurve zu machen. Ich habe, als ich das erste Mal so intensiv auf Zucker und auch teilweise Kohlenhydrate verzichtet habe, habe ich 2 Monate gebraucht, um meinen Zyklus von 24 Tagen hochzubekommen auf 29. Und ohne PMS. PMS war weg. Das erste Monat, wo ich es gecheckt habe, war so, du sitzt irgendwo mit Freundinnen im Café und denkst dir so, fürs gerade meine Tage bekommen? Weil ich derartig nicht gemerkt habe, dass ich meine Tage bekomme, habe ich es vergessen. Und normalerweise weiß ich ja genau, wenn die graue Wolke kommt, so okay, jetzt ist es bald soweit. Aber die graue Wolke kam nicht und ich habe vergessen, dass da ja noch was war. Also es hat 2 Monate gebraucht, wo ich natürlich dann auch dachte, krass, das sind lächerliche 2 Zyklen, dass der Körper sich von diesem Zucker erholt. Ne? Es ist einfach, das ist Gift. Und natürlich rede ich nicht von Fruchtzucker, wobei auch Fruchtzucker ich in Maßen nur konsumieren kann. Ja, also eine ganze Ananas zu essen ist eine ziemlich schlechte Idee. Mango funktioniert auch gar nicht. So, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber alles, was wir an Zucker konsumieren, Kekse, Krimskrams, Schokolade, Eiscreme und so, das ist einfach wirklich Dreck für den Körper. Das kann man nicht anders sagen.
Das heißt, du hast das dann auch wirklich straight durchgezogen, das komplett auf Zucker verzichtet und auch auf diese Lebensmittel, die diesen glykämischen Index quasi verändern.
Auf Lebensmittel, genau, die im glykämischen Index verändert sind. Ne? Also zum Beispiel eine Kartoffel, die also einfach nur aus dem Boden kommt, die du schälst und ins Wasser schmeißt, hat einen anderen glykämischen Index als zum Beispiel eine Pommes. Genau. Also je weniger etwas verändert wurde in der Konsistenz, desto besser ist der glykämische Index. Ich habe durchgezogen 1 Jahr lang. Und habe wirklich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, also grundsätzlich habe ich mich einmal im Monat von der Leine gelassen, ne, irgendwo. Und klar hat man dann so Gelüste, so, keine Ahnung, so Chocolate Fudge Cookies mit Eiscreme drüber oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mir voll gegeben. Also so, das war, aber natürlich auch hier, ich habe mir schon voll gegeben, aber dann habe ich vorher einen riesengroßen Teller Brokkoli gegessen und direkt danach diesen Dessert. Und dann ist es eben auch nicht so ausgeschlagen, weil der Brokkoli so sanft die Süßigkeiten an der Bauchspeicheldrüse vorbeigetragen haben. Also auch da dann einfach achtsam sein im Umgang.
Was waren denn dann noch weitere Dinge, die sich verändert haben für dich, nachdem du auf diese Sachen verzichtet hast, beziehungsweise nachdem du deine Ernährung umgestellt hast?
Also was halt mega toll war, worüber ich halt unglaublich glücklich war, ist, dass ich mein ganzes Geburtsgewicht komplett verloren habe. Ne? Also ich bin nach der Geburt mit 80 Kilo nach Hause und nach diesem zuckerfreien Jahr war ich bei 54 Kilo. Ich hatte die Form meines Lebens. Ne? Das war schon echt cool. Muss man sagen, da habe ich mich wohlgefühlt und gar nicht, weil man jetzt irgendwie sagt, ja, man muss dünn sein oder so, überhaupt gar nicht. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, jede Mutter ist durch Körperveränderung gegangen und weil sich bei mir alles einfach irgendwie nach vorne angehängt hat, das war für mich so schlimm. Ich habe mich so unwohl gefühlt mit diesem Bauch einfach. Ich wollte, dass der irgendwie, also ne, weil ich auch wusste, Bauchfett ist ja auch etwas vom Ungünstigsten, was man sich antun kann, ist auch einfach das Bauchfett zu behalten. Ne? Das hat sich schon sehr gut angefühlt, dass das weg war. Natürlich auch diesen Stress nicht mehr zu haben, 2 Kleidergrößen pro Monat zu haben. Ne? Also vor der Periode dann jedes Mal so auf aufgeschwemmt durch die Gegend zu laufen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Jahr gehabt, da habe ich zweimal Rom gebucht und ich habe nicht in meinen Kalender, da war noch, wo ich noch voll PMS hatte, da habe ich in meinen Kalender nicht reingeguckt beim Buchen und habe zweimal gebucht, genau wo mitten in meiner Romreise meine Periode anfing. So, und ich hatte die ersten Tage, ich bin durch Rom gelaufen wie so ein Schattengewächs und bin nicht mehr in meine Klamotten reingekommen irgendwie. Meine ganzen schönen Kleider haben nicht gepasst und ich war natürlich voll im Mimimi-Modus, ne? Und das ist mir zweimal hintereinander passiert. Und da dachte ich, es kann einfach nicht wahr sein, dass ich meine Reisen nach meinem Zyklus ausrichten muss, damit ich eine Chance habe, dann eine tolle Zeit zu haben. Das hat mich so eingeschränkt in meiner Lebensfreude. Und das war einfach eindrücklich, ne? Zu sehen, wie wir brauchen, es ist so eine simple Geschichte, einfach den Zucker mal wegzulassen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, aber einfach mal den Zucker wegzulassen und sich mal diese Erfahrung zu gönnen. Was passiert denn eigentlich, wenn der Körper nicht mehr kasteit wird mit diesem Zeug?
Also war das auch eine Motivation für dich, auch nach der Schwangerschaft dann auf die Ernährung in dem Sinne zu achten?
Ja, und ich habe natürlich in dieser Schwangerschaft, ich habe das eingehend gesagt, ne, diese Fürsorglichkeit für mein Kind, diese Liebe für mein Kind, die mich dazu gebracht hat, keinen Zucker zu konsumieren. Diese Autobahn ist gebaut, ne? Diese Autobahn, dieses Learning liegt vor dir. Du weißt, du hast es schon mal gemacht und du weißt, du kannst es wieder machen. Und dann da wieder einzusteigen, zu sagen, gut, dann gibt's jetzt eben keinen Zucker mehr. Das war für mich gar nicht so schlimm. Ja, also, weil dieser Gedanke kam von, ich möchte mir selber ein schönes Leben schenken. Und klar kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ich aber Gönjamin, ich muss jetzt erstmal ein Eis essen. Natürlich kann man das sagen. Aber wenn das, was danach passiert, dich so in die Knie zwingt, dieses Eis ist es niemals wert, niemals. Dann ist es viel schöner, wenn du gut gelaunt in einem geregelten Zyklus gut gelaunt durchs Leben kommen kannst. Es ist viel schöner, als irgendwo jeden Tag ein Eis zu essen. Und das hat mir mega geholfen, das einfach umzusetzen. Und trotzdem, und das möchte ich einmal ganz klar sagen, ich setze mich überhaupt nicht hin und sage, das sei alles nur einfach und so. Nein, es ist richtig scheiße. Es ist richtig schmerzhaft. Die erste Woche am besten keine Termine, keinen Freund treffen, keinen Termin mit dem Chef machen, irgendwas zu besprechen, weil auch mein Zuckerentzug war kein Spaziergang. Also wirklich eine Woche lang, es war nur eine Woche, voll simpel. Eine Woche war richtig schmerzhaft, weil du siehst auf einmal überall nur noch Süßigkeiten. Und da darfst du auch kein Fernsehen mehr gucken, weil dann essen die auch noch irgendwas Süßes da drin. Dazwischen kommt unter Umständen noch irgendwo Werbung oder so. Dann siehst du auch wieder den ganzen Abend irgendwelche Eiscremes, die vorgestellt werden. Sich einfach mal ganz kurz eine Woche wirklich ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen. Und sich mit Arbeit zum Beispiel einzubuddeln, ne, dass man richtig abgelenkt ist. So ist am besten. Je mehr du zu tun hast, desto weniger denkst du an Süßigkeiten.
Das ist ein gutes Thema. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, als du das umgestellt hast?
Das war für mich ein bisschen schockierend, weil ich habe denen das erzählt, dass ich beim Arzt war und dass ich eine Insulinresistenz habe, also auch Schwangerschaftsdiabetes damals. Und dann haben alle gesagt, Mensch, Mädchen, das kann doch nicht sein. Mach doch mal entspannt. Das ist doch alles nicht so schlimm. Gönn dir doch was. Du bist doch jetzt schwanger. Genieß es doch einfach. Und dann habe ich, also auch aus meinem familiären Umfeld, habe ich irgendwann gesagt, Leute, habt ihr verstanden, was das hier ist? Habt ihr verstanden, was es für Risiken mit sich bringt, was es mit meinem Kind machen kann? Habt ihr das verstanden? Naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich möchte das mal vergleichen damit. Hätte ich geraucht in der Schwangerschaft oder Alkohol getrunken, hätten alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was ich nicht habe, was ich niemals tun will, aber hätten alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was bist du des Wahnsinns? Sowas kannst du doch nicht machen. Wenn du aber eine angehende Insulinresistenz hast oder eine Schwangerschaftsdiabetes hast und weiterhin Zucker isst, dann sagen alle, gönn dir doch, ist doch nicht so schlimm. Warum? Weil der Zucker in der Gesellschaft überhaupt nicht als Feind angesehen. Und ich will auch kein Feindbild schüren. Es muss nicht jeder sagen, oh, der Zucker ist böse. Mir tut er richtig, richtig schlecht. Ja, also ich habe Schwierigkeiten damit und ich bin froh, dass ich das für mich herausgefunden habe. Und ich mache diesen Podcast, weil da draußen laufen hunderte von Frauen herum, die jetzt wahrscheinlich sagen, boah krass, das ist genau meine Story, das sind genau die gleichen Symptome. Und keiner kann den Frauen erklären, was es ist, weil niemand, auch keine Ärzte, irgendwo mal sagen, hey, haben wir uns mal darüber nachgedacht oder haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was Zucker mit deinem Körper anrichtet? Nein, tun wir nicht. Und warum? Weil wir erstens keine großen Aufklärungen damit machen. Und zwar nicht Aufklärung, Zucker ist ungesund. Zucker ist schlecht für die Zähne. Ja, das ist klar. Aber was macht Zucker mit einem Frauenkörper? So, vielleicht macht er das Gleiche mit einem Männerkörper. Ich war jetzt noch kein Mann, das kann ich nicht beurteilen, deswegen spreche ich es hier nicht an. Was macht Zucker mit einem Frauenkörper? Und inwiefern hat Zucker und dieses Insulin einen Einfluss auf alle anderen Hormone? Und ich möchte, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ich möchte einen Rahmen schaffen, wo, wenn diese Geschichte Sinn, also für mich hat sie dahingehend Sinn gemacht, dass ich heute weiß, was geht und was nicht geht. Aber es wäre schön, wenn diese Geschichte hier da draußen noch den einen oder anderen findet, die die gleiche Geschichte haben und keine Hilfe finden. Weil dazu ist es, muss ich ehrlich sagen, bei mir zu lange gegangen. Ich hätte mir dieses ganze Heckmeck dazwischen stellen. Ich habe mich schon gefragt, was mit mir nicht in Ordnung ist und ob ich Depressionen habe oder weiß der Kuckuck was. Nein, ich habe einfach zu viel Zucker gegessen. Da habe ich aufgehört damit und seitdem geht es mir blendend. So einfach.
Ich habe aber noch eine Frage dazu. Zucker, wie bist du denn dann mit Süßstoff und Alkohol umgegangen?
Also ich habe mich natürlich am Anfang so ein bisschen belogen, dachte mir, ist doch gar kein Problem. Gibt so wunderbare Süßstoffsachen, dann hauen wir jetzt einfach überall diese lustigen, bunten Sachen da rein. Das eine schmeckt nach Käsekuchen, das andere nach Kiwi, Mango, sonst irgendwas. Und am liebsten haben wir das, was nach Kinderschokolade schmeckt. So, ist doch geil. Nee, funktioniert nicht. Erstens reagiert der Zuckerspiegel trotzdem. Also zumindest bei mir. Wie gesagt, es muss nicht bei jedem sein, aber bei mir hat er trotzdem reagiert. Und das ist ganz wichtig, wenn wir aus dem Zucker, aus dieser Zuckerspirale austreten wollen, dann muss sich unser Geschmackssystem erstmal regulieren. Und unser Gehirn muss sich von diesen Geschmacksknospen oder von diesem Zuckergeschmack so ein bisschen abtrennen können. Das heißt, wir müssen diesen Entwöhnungsprozess erstmal laufen lassen. Wenn ich jetzt aber komme und permanent Süßstoff zuführe, und das ist ja, das regt ja trotzdem genau die gleichen Bereiche im Gehirn an, wie auch der normale Zucker. Das ist jetzt nicht so, dass es eine andere Region gibt. Nee, entschuldigen Sie, Sie sind kein richtiger Zucker, Sie sind hier leider falsch. Sie müssten da mal bitte auf die andere Hirnhälfte gehen, weil da hinten wird der Süßstoff verarbeitet. So, die Geschmacksknospen entdecken süß und das Insulin reagiert. Witzigerweise. So, das heißt, ich habe für mich entschieden, dass ich das weglassen möchte, weil, klar, kannst du zu Hause deinen Süßstoff reinknallen. Wenn du aber mit Freunden Eis essen gehst und in der Eisdiele ist kein Süßstoff oder kein Süßeis oder Diabeteseis oder so, dann bist du wahrscheinlich getrieben, dass du einfach sagst, ach komm, ist ja nicht so schlimm, dann mache ich jetzt auch mit. Das heißt, mein Ansatz war wirklich der zu sagen, ich verzichte auf Süßes und schaue, wie es dann, ne, also die Geschmacksnerven verändern sich auch. Ich habe so oft gar keinen Bock auf Süßes. Überhaupt nicht. Klar, wenn du mir jetzt einen Teller Oliven hinstellst oder so und irgendwie, also ich meine, wir hatten es jetzt auch gestern. Ich komme damit wunderbar klar. Ich esse lieber irgendwie was Salziges oder Oliven oder so, anstatt dass ich mir nahe irgendwie Kekse reindrücke. Das macht überhaupt nichts mehr mit mir. Was ein Thema ist, ist Alkohol. Ich finde Alkohol trinken ab und an super, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder hier schön in Rom erstmal ein Aperolchen trinken, finde ich toll. Aber ist natürlich auch Zucker, der pure Zucker. Und auch da habe ich meine ganz persönlichen Studien betrieben, um herauszufinden, was gut ist und was nicht. Und Weißwein geht zum Beispiel gar nicht gut. Weißwein, abends Weißwein zu trinken, sorgt für eine blöde Unterzuckerung über die Nacht und morgens ist der Zucker erstmal höher und so, ist alles gar nicht so richtig. Was zum Beispiel super funktioniert, ist Wodka und Eis mit Zitronensaft, das nennt sich glaube ich irgendwie Skinny Bitch oder so. Gin funktioniert bei mir gut, so halt natürlich alles ohne irgendwelche Süß, so ich bin jetzt eh nicht so mit, so Red Bull trinken ist für mich ganz schwierig. Geht gar nicht. Und auch so Cola und so, das geht alles an mir vorbei, das juckt mich alles gar nicht. Also klar, da gibt es so ein paar Anpassungen, ne? Da muss man schon sich ein bisschen Gedanken machen drüber. Aber da man ja jetzt auch nicht jeden Tag Alkohol konsumiert, kann man sich da schon mal irgendwie ein bisschen von rausziehen. Also ich verzichte nicht komplett auf Alkohol, überhaupt nicht. Und ich will auch gar nicht so, ich habe den Ansatz auch gar nicht. Ne? Aber Süßstoff ist auf jeden Fall schlecht.
Würdest du sagen, schlechter als Zucker oder setzt du das einfach beides gleich?
Ich glaube nicht, dass wenn ich mich nur von Süßstoff ernähren würde, dass ich diese Insulinresistenz hätte. Das glaube ich nicht, weil natürlich der Ausschlag viel geringer ist als beim normalen Zucker. Aber der Süßstoff bringt halt einfach sonst noch so viel Mist mit sich. Das muss man sich überlegen, ob man das jeden Tag konsumieren möchte. Und ich möchte das deswegen sagen, weil natürlich kann man auch mal Süßstoff konsumieren. Aber ich kenne viele Leute, auch in meinem Umfeld, die mit diesem ganzen Sportskram da, dass man irgendwelche Pulverchen kaufen kann in allen möglichen Geschmacksrichtungen, die sich das dreimal am Tag reinballern. Dann kommt noch ein Proteinriegel dazu und dann hast du am Tag eine enorme Menge an Süßstoffintus. So, das ist halt nicht die Idee. Aber diese Dinger machen ja auch abhängig. Denn in dem Moment, wo sie keine Kalorien haben, kann ich es mir ja reinpfeifen, weil juckt ja niemanden. Juckt schon, weil es ungesund. So, also es ist in Maßen ist es kann man das sicher machen, ne? Aber nicht in diesem exzessiven Ausmaß, wie das halt an vielen Ecken betrieben wird.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Knopf. Theoretisch weißt du ja, was richtig und was falsch ist. Wofür hast du den Knopf dann gebraucht?
Also ich habe ja den Knopf zum ersten Mal gehabt, wo ich wirklich ein Jahr zuckerfrei war. Da habe ich keine Ahnung gehabt, was passt und was nicht passt. Und da wollte ich einfach rausfinden, ne, über dieses Try and Error rausfinden, was geht und was geht nicht. Dann habe ich ja nach diesem Jahr angefangen, ein bisschen lockerer zu werden und habe immer mal wieder einfach nur am Finger getestet, wie es geht und habe gesehen, dass die Grundkurve nicht mehr so extrem war wie früher. Und jetzt ist es aber so über diese, ich würde sagen, über ein Dreivierteljahr hinweg, wo ich den Zuckerkonsum nicht mehr so gut im Griff hatte, weil sich's ein bisschen eingeschlichen hat, ne? Das ist diese eine Ausnahme, ist manchmal die erste von ganz vielen. Habe ich gesehen, dass mein Zyklus wieder runtergefallen ist auf 24 Tage. Das ist jetzt so der letzte Status quo gewesen von vor 2 Monaten, wo klar war, jetzt muss ich wieder ran, ne? Jetzt stimmt wieder was nicht. Und dann habe ich mir halt wieder diesen Knopf geholt. Und jetzt ist auch ganz witzig und das ist deswegen auch so schön, das mal zu sehen, weil jetzt haben sich gewisse Sachen verändert, ne? Also wo früher viel mehr reagiert hat, reagiert zum Beispiel heute gar nicht mehr. Also Kartoffeln reagiert fast gar nicht mehr. Ich denke, da wird sich ein bisschen was erholt haben über die Zeit. Aber es gibt trotzdem andere Sachen, die halt gar nicht gehen. Und wenn man natürlich jeden Tag Schokolade isst, ne? Und auch wenn es nur ein Stück ist, es geht halt einfach nicht. Und mir hilft dieser Knopf, in die Disziplin zu kommen, weil wir vorhin über Disziplin gesprochen haben. Aber nicht diese Disziplin, in der ich mich zwingen muss, es zu machen, sondern die Disziplin, fürsorglich zu sein. Das ist ganz wichtig. Also die Disziplin, auf sich selber Acht zu geben, in Liebe und nicht in, ich muss mich restriktiv behandeln und ich muss mich verbieten und das darfst du nicht und so, sondern wirklich zu sagen, dient mir das jetzt? Und es gibt Momente, jetzt sind wir ja auch in Rom. Ich werde hier ganz sicher auch mein heiliges Tiramisu essen. So auf jeden Fall werde ich das tun. Gut verpackt mit Gemüse zuvor und als wirkliches Genussmittel. Und sich dann auch überlegen, ist es mir das jetzt wert? Ja, also mal eben schnell im Vorbeilaufen. Gestern, wo wir im Hotel waren, so, ich habe euch Kekse gebracht. Würde ich zum Beispiel nie essen. Weil dieser Keks mir nicht im Ansatz so viel gibt, als das, was er anrichtet. Ja, so versuche ich das mit Ausnahmen zu handhaben und das gelingt eigentlich ganz gut. Aber jetzt war es für mich auch wieder wichtig, mit diesem Knopf wieder hinzugucken, weil der Knopf meldet sich. Du isst einen Keks und eine Stunde später fängt der an zu piep, 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 piep. Und dann geht der Alarm an. Und das merken wir sonst nicht. Und der Knopf hilft dir einfach, es dir mal richtig vor Augen zu führen, was eigentlich gerade passiert. Hab eine Banane gegessen, piep, 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 voller Eskalation. So muss man sich dann eben mal angucken. Und wenn wir das in unserem Hustle-Alltag, wenn wir das nicht spüren, ne, wenn wir jetzt vielleicht nicht so, dass das Herz irgendwie mehr pumpt oder dass wir so Herzklopfen bekommen, dann merkt man das vielleicht nicht so. Da kann es auch nicht verbinden mit dem Zuckerspiegel. Dazu braucht man eine Maschine und einen Monitor von außen, wo man checkt, was da eigentlich so abgeht. Und das würde ich jedem empfehlen. Jeder, der jetzt da draußen solche Symptome hat und sagt, boah, das ist so relevant für mich, holt euch so einen Knopf, knallt den einmal ran und guckt, was passiert.
Erzähl mir noch mal ein bisschen, wie du dein Leben jetzt lebst, also deinen Zyklus jetzt auch lebst, ganz besonders.
Wenn du in diesem Modus bist, dass der Zyklus sich so gar nicht bemerkbar macht, dann ist das ja gar nicht relevant. So, dann kommt es dir selber gar nicht in den Sinn zu sagen, oh, jetzt habe ich eigentlich meinen Eisprung oder jetzt ist eigentlich so. Wenn dir das aber aufgrund dieser Thematik so aufgedrückt wird, dass auf einmal diese Zeit kommt, wo du sagst, oh, ich merke, jetzt kriege ich meine Tage und die Schmerzen kommen und man wird so ein bisschen müde und in sich gekehrt und vielleicht auch traurig, das braucht Hingabe. Klar können wir jetzt sagen, ja, wir können aber nicht, wir müssen alle arbeiten. Ja, finde ich nicht okay. Ich finde es nicht okay, dass man Frauen, die in einer Hormonstellung oder Hormonumstellung sind, gerade auch wenn es um die Menopause geht oder wenn es um eine Schwangerschaft geht oder was auch immer, dass es so selbstverständlich ist, dass wir einfach so tun, wie wenn nichts wäre und einfach weiterarbeiten. Natürlich können wir nicht alle Frauen jetzt eine Woche im Monat, weil wir menstruieren, zu Hause bleiben. Wäre aber nett, weil wir sind nun mal verantwortlich dafür, einen gut laufenden Zyklus zu haben, damit wir auch reproduktiv sein können, damit wir Kinder bekommen können. Und es ist so selbstverständlich, dass wir einfach performen müssen und liefern müssen, egal wo wir gerade stehen in unserem Zyklus. Und das finde ich halt nicht gut. Und ich weiß, dass es viele Frauen da draußen gibt, die es auch nicht gut finden. Und ich möchte dem für mich in meinem Rahmen, wie ich es leisten kann, möchte ich dem einfach ein bisschen Tribut zollen. So, ich weiß zum Beispiel ganz genau, heute sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil ich dieses PMS nicht habe. Aber als ich PMS hatte, wusste ich ganz genau, ich brauche gar nicht zum Kunden gehen. Da war ganz klar, diese Woche war rot im Monat, ne? Also roter als die richtige Periode, die war rot, weil ich wusste, wenn ich PMS habe, ich werde beim Kunden kläglich versagen und ich bin heulerisch, weinerlich, schlecht gelaunt, könnte allen irgendwo eine scheuern. Da muss ich auch nicht dahin gehen, wo man mir unter Umständen nachher einen Strick draus dreht. Manchmal braucht es eben ein bisschen Hingabe für den eigenen Körper. Wir können nicht permanent über diese Grenze hinweggehen. Ich lebe auch meinen Eisprung heute ganz anders, weil das so eine kreative Schaffenszeit ist. Mein Körper will Babys machen, ja, immer noch. Ich bin eine wandelnde Eierfabrik, Gott sei Dank, das ist schön. Gibt aber keins mehr. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es noch so ist. Und ich kann das jeden Monat fühlen, wann der Eisprung ist. So zyklisch zu leben ist das Urweiblichste, was wir haben, also was wir haben können. So, das macht uns aus. Und an der Stelle dürfen wir uns, glaube ich, ein bisschen auf uns selber besinnen und mal gucken, was kann ich tun, um mir den Raum zu geben, diese Wellenbewegung anzunehmen.
Das bedeutet aber auch, dass du der Ärztin, die damals gesagt hat, du bist kurz vor der Menopause, im Prinzip eine lange Nase gezeigt hast.
Voll.
Und gesagt hast, das stimmt überhaupt nicht, weil du sagst ja, dass du den Zyklus jetzt auch immer noch lebst. Das heißt, nichts ist mit Menopause.
Ich habe dieser Ärztin ein paar Monate später, wo ich zuckerfrei war, habe ich ihr eine Mail geschrieben und habe alles aufgeschrieben. Wie gesagt, ich möchte, dass sie das wissen und ich bitte sie, dass sie das durchlesen, dass wenn das nächste Mal eine Frau kommt, die mit gleichen Symptomen kommt, dass sie einfach das auf dem Schirm haben könnten. So, die hat nicht mal geantwortet. Die Medizinalindustrie interessiert sich nicht für einfache Lösungen. Und das ist okay. Das ist halt einfach unsere Welt. So. Und es ist unsere Welt und eine schöne Einladung an uns selber, dass wir anfangen, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen. Es ist schon mal cool, sich zu überlegen, ob man jetzt Medikamente nimmt oder nicht. Besonders dann, wenn man sie nicht braucht. Und ich weiß, es gibt viele Frauen, die sind super glücklich mit den Hormonprodukten. Gerade wenn sie in der Menopause sind. Das ist doch alles voll okay. Ich bin die allerletzte, die hier irgendetwas verallgemeinern möchte oder sagt, das ist gut, das ist schlecht. Außer bei Süßstoff. Süßstoff ist schlecht. Punkt. Aber es gibt für jeden immer eine eigene Lösung und eine eigene Denkweise. Ich möchte nur meine teilen und eine Tür aufmachen für all die Leute, die genauso im Dunkeln tappen über Jahre hinweg, wie ich im Dunkeln getappt habe. Und ob das die Ärztin jetzt interessiert oder nicht, das zeigt nicht, das zeigt einfach nur, wer sie ist. So. Ich für mich bin einfach dankbar, dass ich diesen Weg auf mich genommen habe und heute mich besser verstehe. Und damit ist es ja noch nicht erledigt, dass ich jetzt nie wieder Süßigkeiten esse oder damit ist auch nicht gegeben, dass ich nie Diabetes bekommen werde. Aber ich fühle mich so ganz nah mit mir an der Hand. So, wenn ich irgendwo stehe, da habe ich ja meine Tage bekommen vor irgendwie letzte Woche oder so und ich habe auch gemerkt, oh, Süßigkeiten. Ich habe mir dann Vollkornbrot gemacht mit ein bisschen Marmelade drauf. War mega, hat super gepasst. Dann war wieder gut. Das ist alles eine Frage des Trainings. Jetzt bin ich ja Trainerin durch und durch und es ist schön zu sehen, man kann sich da wirklich wunderbar drauf vorbereiten. Und es sich auch, und das ist wichtig, weißt du, was wichtig ist? Es sich zuzutrauen. Jeden Menschen, den ich erzählt habe, dass ich zuckerfrei bin, das könnte ich niemals. Niemals. Ich auf Zucker verzichten. Doch, können wir. Und es sieht viel schlimmer aus, als das es ist. Und wir haben ja, der Titel heißt ja das süße Loslassen. Wir halten manchmal fest im Leben. An den Dingen, die wir lieben. Oder an den Dingen, an die wir uns geknüpft haben, an denen unser Herzchen hängt. Das muss leider nicht zwangsläufig bedeuten, dass das gute Sachen sind. Das kann eine toxische Beziehung sein. Das können irgendwelche Substanzen sein wie Zucker, irgendeine ungesunde Form, wie man lebt. Und weil wir denken, dass es nicht ohne geht, ist es undenkbar, dass wir uns überhaupt gedanklich darauf einlassen, es mal zu versuchen. Weil wir so eine Angst haben, dass uns damit der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und für so viele Menschen ist Süßigkeit ein Ersatz, eine Ersatzbefriedigung, weil sie unglücklich sind, unzufrieden, unausgeglichen, weil sie keine Freude mehr in ihrem Job haben, weil sie eine traurige, schwierige, böse Beziehung führen, weil sie überfordert sind, egal was es ist, und finden Trost in der Süßigkeit. Und ich bin doch die allererste gewesen, mich abends schön vor die Glotze knallen und erstmal einen ganzen Topf Eis essen. Übrigens, in 10 Minuten war das Ding weg. Warum? Weil ich Hunger nach was Tollem hatte. Hunger nach Lebenssüße. Ich wollte was Tolles erleben. Ich wollte glücklich sein, zufrieden sein und habe es aber nicht gefunden, weil ich in irgendeinem Tunnel drin war. Also ist das Leichteste, wie man sein Leben sich versüßen kann, eben der Zucker. Wenn wir aber fair sind zu uns selber und uns eingestehen, dass das einfach nur eine Ersatzhaltung ist oder eine Ersatzhandlung ist und uns mal hinsetzen und sagen, was würde mir denn das Leben eigentlich versüßen? Ein toller Mann, eine tolle Beziehung, Sex, einen spannenden Job. Ah, interesting. Wie viele Frauen sind unglaublich verliebt in Männer? Von heute auf morgen, aber einen kennengelernt, der ultimative Supertyp. Und vom Moment an fangen sie an, mega krass abzunehmen, weil sie sagen, boah, ich kann nicht mehr essen von Luft und Liebe. Ah, bin so verliebt. Wie viele Frauen?
Viele.
Geht dir auch so?
Ja.
Mir auch? Mir auch. Letzten Sommer so passiert. Zack, bumm, Kilo weg. Weißt du warum? Weil wir befriedigt sind, weil unsere Seele lacht, weil unsere Seele tanzt und glücklich ist und weil wir dieses leidige Ersatzbefriedigungsthema Zucker nicht mehr brauchen, weil der Zucker nicht mehr wichtig ist, weil wir nicht mehr dran denken. Das heißt, immer dann, wenn ich in dieses Zuckercraving reinkomme, ach, ich will jetzt unbedingt was Süßes, dann ist es einfach nur die Einladung, mich zu fragen, was fehlt denn gerade? Denn da fehlt was. Da fehlt ein bisschen Würze. Es fehlt ein bisschen Glück. Und das weiß ich auch. Wir ernähren uns von Lebensenergie. Dazu gehört es, kreativ zu sein, im Schaffensprozess zu sein, erschaffende Energie, Sexualenergie, all das, das sind alles Themen, die da reinspielen. Also, das Süße loslassen, kann man mal ganz tief reingucken und sich fragen, warum stopfe ich etwas, was leer ist, mit Süßigkeiten voll? Was fehlt denn da drin und womit könnte ich das noch befüllen? Und deswegen das Süße loslassen. Und ich möchte jetzt nochmal direkt in die Kamera sprechen, damit es ganz klar ist. Ich bin keine Ärztin. Ich kenne mich nicht mit Medizin aus. Ich erzähle das hier nicht, um irgendwas zu verallgemeinern. Was ich dir heute mitgeben wollte, ist wirklich einfach nur von meinem Herzchen in dein Herzchen. Wenn du diese Symptome hast, lies dich ein, fang an, dich zu informieren. Prüfe einmal mit so einem kleinen Zuckerknopf da, ob du vielleicht auch ein Thema hast. Und gönn dir eben mal nicht den Zucker, sondern den Nicht-Zucker. Zucker wegzulassen. Und lass deinem Körper mal ein bisschen Zeit, dir zu zeigen, wie wundervoll er funktioniert, wenn dieser Mist nicht mehr tagtäglich in allen möglichen Varianten da reingeht. So, und wenn wir jetzt gesagt haben, wir machen regelmäßig eine kleine Übung in diesem Podcast. Ihr sollt ja jetzt nicht einfach nach Hause gehen und denken, boah, hat die gelabert heute, sondern ihr sollt ja jetzt was mitnehmen können. Und ich möchte dir eine Aufgabe mitgeben. Die Aufgabe ist es, dir mal jedes Mal, wenn du dir Zucker reindrückst oder wenn du ein Bedürfnis nach Zucker hast, Bonbon, ein Gummibärchen, ein Löffelchen von Zucker in deinen Kaffee, egal was du machst, frag dich bitte jedes Mal, wenn ich jetzt einen Wunsch haben könnte, dass sich sofort in meinem Leben etwas verändert. Was wäre es? Erste Frage, was wäre es? Und die zweite Frage, wenn jetzt, in der Sekunde, wo du das denkst, sich der Himmel auftut und das auf dich runterfällt, würdest du dann noch was Süßes haben wollen? Setz dich mit deinen Bedürfnissen und deinen Cravings auseinander. Denn sie sind immer nur eine kleine Maskerade für etwas viel Größeres, was irgendwo unterschwellig darauf wartet, entdeckt zu werden. Das ist meine Aufgabe für dich. Und wenn du Bock hast, mit mir ein bisschen über Insulinresistenz zu quatschen oder wie du am allerbesten zuckerlos wirst, dann lass uns quatschen. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, hier irgendwas, ich bin nicht die Spezialistin der Nation. Ich spreche nur von mir und vielleicht auch ein bisschen von dir. Lass uns reden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören bei Fritzi und Fabelhaft. Rome Edition.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und Fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld. Und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und Fabelhaft.